am Anfang, um Ihnen die Problematik der Therapie eines Aortenaneurysma zu schildern, zeige ich Ihnen eine Rekonstruktion nach einer Hybridoperation. Was heißt das? Das heißt, dass weder der Chirurg alleine noch der interventionelle Radiologe die Patientin mit einem Rezidivaneurysma nach einer stattgehabten frühen Operation behandeln konnten. Wenn Sie sich an die Anatomie erinnern, sehen Sie hier, dass von der Aorta keine einzige viszerale Arterie direkt abgeht. Deswegen mussten wir in einer langen Operation alle viszeralen Organe, auch die Nieren, extra anatomisch rekonstruieren. Sie sehen zum Beispiel einen Bypass hier von der Iliaka zu der linken Nierenarterie, dann auf der anderen Seite zu der rechten. Selbstverständlich die Rekonstruktion der Arteria mesenterica superior, die das gesamte Dünndarm versorgt. Und in dem Fall haben wir eine anatomische Variation gehabt, Truncus hepatomesentericus, und mussten zwei Leberarterien versorgen. Zum Schluss, nach ca. 16 Stunden, mussten wir noch eine extra anatomische Links-Rechts-Umleitung machen, konnten dann versorgen alle Organe, auch eben die unteren Extremitäten. Und zum Schluss hat der Kollege von der interventionellen Radiologie die gesamte Aorta gestentet. Und so haben wir die Patientin, immerhin 83 Jahre vor der Ruptur, eben auf die Weise geschont. Um diese komplexen, über Stunden dauernde Eingriffe überleben die Patienten nur dann, wenn wir tiefe Kenntnisse der Pathophysiologie haben. Und zwar hier meine ich vor allem zuerst die Ischämie-Reperfusionsphänomene. Und wenn Sie sich heute anschauen, was für Moleküle heute eine Rolle spielen, die uns zum Teil bekannt sind, zum Teil noch unbekannt. Wir haben heute die Gelegenheit, zum Beispiel über Hemoxygenase und CO zu hören in einem sehr ausführlichen Beitrag. Dann werden wir auch hören zum Beispiel über Cyclophilin A und die Rolle in der Entstehung eines Aneurysma. Das sind ganz neue Daten. Es ist einige Jahre bekannt, auch wieder bei Matrix-Metalloproteinasen. Und der Hook wird selbstverständlich einführend über Stickstoffmonoxid sprechen, weil wir mit meiner Mannschaft, Professor Nanobashvili Neumeier, schon über 10 Jahre sehr intensiv uns auseinandergesetzt haben. Ich möchte Sie nur erinnern, ich weiß nicht, ob alle wissen, dass beide Moleküle über 200 Jahre bekannt waren. Also der englische Physiker ist in die Geschichte eingegangen als der Entdecker, aber Sie sehen links und rechts auch andere Chemiker, die entdeckt haben, diese Moleküle, die haben weniger Glück gehabt und sind nicht in die Geschichte eingegangen. Sauerstoff, der molekulare Sauerstoff, hat eine enorme Karriere gemacht in der Biologie, in der Medizin. Der Stickstoffmonoxid wurde als ein Gift abgestempelt. Und jeder von uns erinnert sich, dass man noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nur von Abgasen, Stickstoffmonoxid gesprochen haben, ohne die biologische Bedeutung dieses Moleküls zu kennen. Und erst ein pensionierter Pharmakologe namens Furchtgott am Ende des 20. Jahrhunderts noch immer wieder seine Experimente eben durchgeführt hat, und ist ihm aufgefallen, dass manchmal nach der Zugabe von Acetylcholin entweder zu einer Vasokonstriktion oder zu Vasodilatation kommt. Warum? Weil die technischen schlampig ihm die Arterien vorbereitet hat und einmal war der Endothel drauf und bei einem anderen nicht. Und dort, wo eben es nicht war, dann kam es zu einer Vasokonstriktion. Wenn Endothel vorhanden war, kam es zu einer Vasodilatation. Das hat er auch in Nature 1980 publiziert. Sie sehen ihn hier 94 mit Professor Nanobashvili. Das ist der Herr, der rechts von mir sitzt. Ich hoffe, Sie erkennen ihn. Und er ist dann aber 6 Jahre später, der polnische Pharmakologe von der Jagiellonischen Universität, wir haben heute die Frau Professor auch von der Jagiellonischen Universität in Krakau, Palme und Mokada identifiziert haben, Endothelial derived Relaxing Factor chemisch als Stickstoffmonoxid. Und dann sind die Augen aufgegangen. Der zweite, man muss fairerweise sagen, war der Ignaro, der auch eben in diesem Jahr identifiziert hat, EDRF als Stickstoffmonoxid. Der Ignaro hat Nobelpreis bekommen, der Moncada nicht, obwohl er diese Reaktion beschrieben hat, nachweislich. Und das Stickstoffmonoxid aus L-Arginin, Sauerstoff, unter Einwirkung von endothelialen Enosyntase entsteht. Und dann eben diese biologischen Funktionen, die wir heute alle schon können, ausübt. Ich habe absichtlich hier ein paar Kofaktoren um die endotheliale Synthase geschrieben, wie zum Beispiel Calcium. Da gibt in den letzten Monaten fast interessante Publikationen, das ist einer der wesentlichen Kofaktoren. Ohne Calcium kann die endotheliale Synthase zum Beispiel gar nicht Stickstoffmonoxid synthetisieren. Und daher eben scheint die Sache jetzt noch spannender zu sein. Wir haben damals in unserem experimentellen Labor, das waren die Anfänge, mit einem auch Stickstoffmonoxid-Sensor gearbeitet. Sie sehen nämlich hier den sogenannten VPI-Sensor. Der war aber nicht so sensitiv. Sie wissen, dass Stickstoffmonoxid hat nur 3 Sekunden von Halbwertzeiten. Wir haben aber trotzdem eben diese Reaktionen prüfen können, aber konnten nicht so exakt arbeiten, bis eine Publikation in Nature kam, 92, von einem Chemiker namens Malinsky. Und wir haben damals mit dem Professor Nanabashvili Neumeier schon relativ gut auf unserem In-Vivo-Modell Daten gehabt, aber haben selbstverständlich vieles noch nicht verstanden. Es hat uns sozusagen ein bisschen geglückt, dass der mit uns bereit war zu kooperieren, und aus dieser Kooperation ist dann eine, muss ich schon sagen, Arbeit, ohne mich und unseres Team zu loben, eben in Circulation herausgekommen, die eigentlich zum ersten Mal bewiesen hat, dass die endotheliale Enosyntase unter gewissen pathologischen Umständen, die wir aus der Klinik kennen, wenn man Ischämie erzeugt, dann eben Freigabe der Zirkulation, dann Reperfusion, dass sie statt dem Stickstoffmonoxid, den wir dringend brauchen in der Endothelzelle, Sauerstoffradikale, und zwar Superoxid erzeugt. Diese Arbeit wird bis 2014 publiziert und sozusagen erklärt uns diese Entgleisung, Derangement, haben wir das so schön damals bezeichnet. Aber das ist nicht alles. Wir haben, um diese jetzt Pathomechanismen weiter zu studieren, ein Modell entwickelt von einem Mitarbeiter, der jetzt bei uns weiterarbeiten wird, um eben diese Moleküle und diese neuen Ideen, wie zum Beispiel 25-Hydroxyvitamin D und Entstehung von einem Bauchhortenaneurysma, zu studieren. Es gibt starke Hinweise, dass die Konzentration von D3 auf die Aorteninzidenz und Wachstum Einfluss hat. Und mit diesen Fragestellungen, die wir jetzt sozusagen uns stellen, möchte ich hier meine Ausführungen beenden.